Was hat das Internet mit dem Journalismus gemacht? Eines zumindest ist klar, immer mehr User konsumieren News heute mobil. Und das nicht mehr nur auf Newsseiten. Viele Geschichten werden verlinkt, aufgerufen über Browser von Apps wie WhatsApp oder Twitter. Welchen Einfluss hat das darauf, wie wir Geschichten erzählen und wie wir sie darstellen? Verändert die Digitalisierung also auch unser Handwerkszeug, das Handwerkszeug der Journalisten? Das ist Thema im Medientalk. Im Studio diskutieren Alexandra Stark vom MAZ, der Schweizer Journalistenschule, und Helga Kessler von der ZAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und später in der Sendung Anita Zilina, sie ist Digitalchefin der neuen Zürcher Zeitung und sie sagt:
Für uns ist ganz klar, dass wir experimentieren mit Erzählweisen, auch damit, wie wir Journalismus zum Beispiel auf sozialen Medien, auf Plattformen sozialer Medien verteilen und wie wir ihn dafür ganz spezifisch ausgestalten.
Am Mikrofon begrüßt Sie Salvador Attassoy.
SRF 4 News, Medientalk.
Alexander Stark, Helga Kessler, Sie beide bilden journalistischen Nachwuchs aus. Mal kurz zusammengefasst, hat die Digitalisierung Ihrer Meinung nach das Storytelling verändert, Alexander Stark?
Ja, sehr stark sogar. Es hat nicht den Journalismus verändert, der hat immer noch dieselbe Aufgabe, nämlich die Leute zu informieren. Aber wie wir die Leute informieren und vor allem wie wir es schaffen, dass die Leute diese Informationen zu sich nehmen wollen, das hat sich sehr stark verändert.
Wenn ich jetzt ein Schüler oder eine Schülerin wäre bei Ihnen, Frau Kessler, wie würden Sie mir das kurz erklären, diese Veränderung?
Ich würde sagen, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Nicht nur mit Text, mit Foto, vielleicht mit einer Grafik, sondern auch mit Ton, mit bewegtem Bild, mit animierten Grafiken. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, gute Geschichten zu erzählen.
Wir reden ja heute über multimediales Storytelling. Vielleicht müssen wir das kurz definieren. Ich glaube, der Journalist hat mal gelernt, was ist eine Reportage, was ist ein Porträt, was ist ein Nachrichtentext, was ist ein Interview. Aber was heißt eigentlich multimediales Storytelling? Muss man für das multimediale Storytelling, etwas naiv gefragt, jede Disziplin beherrschen? Vom bewegten Bild über das Audio zum Fotografieren bis hin zum Text.
Also das kann eigentlich keiner, glaube ich. Und wir sagen in der Schule auch, das muss keiner lernen. Es gibt so Grundkompetenzen, die jeder können muss. Also er muss recherchieren können, er muss im Interview gute Fragen stellen können, er muss schreiben können, plus eine weitere Kompetenz, also einen weiteren Kanal bedienen, entweder gut Audio oder Video oder gute Fotos machen.
Ich denke, es ist wichtig, dass jeder weiß, was es braucht, damit man ein Video machen kann oder einen Ton dazu suchen kann. Also man muss nicht alles perfekt können, aber man muss wissen, was der Kollege oder die Kollegin, die dann den Beitrag ergänzt, was sie zu tun hat, damit man auch Aufträge erteilen kann, wenn man im Team arbeitet. Wir bilden sehr viele Leute aus für ganz kleine Redaktionen und dort ist es schon so, dass die alles selber machen müssen und das ist dann zum Teil schon sehr anspruchsvoll.
Ich glaube, man muss einfach die Möglichkeiten kennen, die Möglichkeiten multimedial erzählen zu können. Wir produzieren ja selber mit unseren Studierenden multimediale Beiträge und die machen dann viel im Team. Der eine macht den Ton, der andere macht den Text, der dritte macht den Film. Sie müssen schon auch alles kennen, aber sie müssen nicht alles gleich gut können.
Was heißt es eigentlich jetzt nun für die Praxis konkret? Also müssen Sie 4 Module anbieten an 4 verschiedenen Tagen oder macht man alles am selben? Also ich versuche mir das jetzt irgendwie plastisch vorzustellen.
Also wir bauen uns wirklich modular auf. Wir beginnen im ersten und zweiten Semester mit Grundkompetenzen, eben recherchieren, schreiben, fotografieren, dann kommt Audio dazu, dann kommt Video dazu, dann gehen unsere Studierenden ins Praktikum, dann wissen sie auch, wollen sie Journalisten werden oder wollen sie eher in die Organisationskommunikation und dann haben sie in den höheren Semestern Möglichkeiten auszuwählen, was sie gerne vertiefen möchten. Also sie kriegen dann eine vertiefende Werkstatt, Videobeitrag produzieren oder Audiobeitrag. Also und dann bauen wir ein weiteres Modul obendrauf, wo man alle Kompetenzen, die man gelernt hat, zusammensetzt und dann wirklich multimediale Geschichten produziert. Alleine, im Zweierteam oder in größeren Teams.
Eben wichtig zu wissen ist da die ZHW. Da haben zumindest im Grundstudium haben Kommunikation und Journalismus machen das Grundstudium gemeinsam und erst trennen sich erst danach dann auf in Richtung Journalismus und Kommunikation.
Im dritten Jahr.
Bei uns ist das etwas anders, weil die Leute ja 80% ihrer Zeit fest angestellt auf einer Redaktion verbringen, die meistens eine Redaktion ist, die entweder Radio macht oder Fernsehen macht, also Regionalfernsehen oder dann Print. Das heißt, sie bekommen in ihrer Ausbildung einen Schwerpunkt, der halt dem entspricht, wo sie arbeiten, aber sie vertiefen sich dann gleichzeitig parallel dazu in diesen verschiedenen Themen, bauen da auf. Wir haben einen Teil Pflichtfächer, einen Teil Wahlfächer. Je nachdem, wie man die Wahlfächer dann wählt, kann man sich sehr stark vertiefen und das Ganze endet in einer Diplomarbeit, die auch multimedial abgegeben werden muss und wo sie auch alles selber machen müssen. Seit 2 Jahren müssen unsere Studis alle einen Blog führen während ihrer Ausbildung. Das heißt, sie kriegen das nicht nur in den Unterrichtseinheiten mit, sondern wir zwingen sie ein bisschen zu ihrem Glück, multimedial zu produzieren, indem sie laufend etwas publizieren müssen und das auch durch eben multimediale Elemente ergänzen müssen.
Frau Kessler, das habe ich richtig verstanden. Ihre Studenten haben die Möglichkeit, quasi Praxisluft zu schnuppern, indem ihre Projekte dann verkauft werden?
Nicht ganz so. Also die gehen entweder im dritten oder im vierten Semester gehen die raus ins Praktikum, also ein ganzes halbes Jahr, wo sie dann mindestens 2 Praktika absolvieren. Dann kommen sie zurück, dann sind sie wieder an der Schule und dann gibt es eben eine Werkstatt, multimediales Storytelling, wo wir sie dann eigentlich auch zwingen, multimediale Geschichten zu denken und zu erzählen. Es gibt aber Studenten, die wollen das nicht. Die wollen schreiben und sonst gar nichts. Und dann schreiben die halt. Die kriegen halt dann vielleicht nicht die ganz guten Noten wie die, die wirklich multimedial produzieren.
Eben, ich möchte kurz auf dieses Zwingen eingehen. Das habe ich jetzt bei Ihnen beiden gehört. Das bedeutet also, nicht alle Studentinnen und Studenten scheinen sehr erfreut darüber zu sein, auf allen Kanälen aktiv sein zu müssen.
Naja, bei uns ist es halt so, die sind sehr stark in den Alltag eingespannt. Also die sind meistens arbeiten die wie eine ganz normale Redaktorin oder ein ganz normaler Redaktor. Das heißt, die haben jetzt nicht noch wahnsinnig viel Zeit nebenher und diese multimedialen Elemente sind aufwendig. Und dann sind sie halt schon auch ein bisschen sozialisiert in unserer Branche. Und ich meine, das ist kein großes Geheimnis, dass die Branche dem Multimedialen skeptisch gegenübersteht und Qualität ist gedruckt und kann im Internet nicht stattfinden. Und das färbt schon auf unsere Studis ab. Wobei, dieses Zwingen ist nur am Anfang. Wir haben jetzt gerade im Frühling wieder eine Gruppe gestartet, wo wir die gezwungen haben. Und die ersten Feedbacks waren dann so, oh nein, wieso brauche ich doch nicht? Kann ich ja in meinem Alltag eh nicht einsetzen. Und wenn man sie dann mal machen lässt, dann kriegen sie schon Freude dran, weil sie eben auch merken, wie Helga Kessler gesagt hat, das ist eine extreme Bereicherung für den Journalismus, weil ich mit einem Ton vielleicht eine Geschichte viel besser erzählen kann als mit einem Text. Und insofern ist es so ein bisschen zwingend am Anfang, aber am Schluss kriegen die dann Spaß und machen auch wirklich gute Geschichten.
Am MAZ sind die Studenten ja eingebunden in einem Job, Frau Kessler, bei Ihnen ja eigentlich nicht. Sie studieren ja dort hauptsächlich und trotzdem scheinen die Studenten offensichtlich manchmal skeptisch gegenüber diesem Multi-Channeling-Journalismus zu sein.
Es gibt natürlich Studenten, die machen ihr Praktikum bei einer kleinen Lokalredaktion, finden das ganz toll, integrieren sich super ins Team. Denen wird dann angeboten, schon im Praktikum, wenn du fertig bist mit dem Studium, dann kommst du zu uns, dann kriegst du eine Stelle. Das sind so Leute, die finden, sie brauchen kein multimediales Storytelling. Sie wollen gut schreiben können und sie wollen den Abschluss haben und fertig. Jetzt bei uns schließen ja im Jahr 50 Leute ab im Journalismus. Und da meine ich schon, müssen wir auch als Ausbildungseinrichtung sagen, guckt euch die anderen Kanäle auch an, guckt euch die Möglichkeiten an. Das erhöht vielleicht auch die Chancen, später einen guten Job zu finden.
Wie sieht es eigentlich aus mit Feedback? Kriegen Sie ab und zu mal das Feedback, dass jemand sagt, vielen Dank, habt ihr mir das noch beigebracht, weil eigentlich wollte ich nicht, aber jetzt finde ich super im Nachhinein?
Also wir haben unsere Ausbildung in den letzten 2 Jahren komplett überarbeitet. Eben, wir haben eingeführt, dass alle sich mit den digitalen Themen beschäftigen müssen, auch wenn sie auf einer Printredaktion arbeiten. Wir haben eine Online-Vertiefung, also neben Print, Radio und Fernsehen haben wir noch eine Online-Vertiefung mit mittlerweile 7 Studierenden. Und wir sind jetzt gerade daran, immer wieder Feedbacks einzuholen, weil das eben neu ist und wir auch wissen wollen, wie das funktioniert. Und das kommt bei den Studis sehr gut an. Es ist aber immer, aber ich kann das im Alltag nicht wirklich brauchen. Und dann ist unser Argument, du lernst ja vielleicht für dein Leben und dein Leben im Journalismus ist ja hoffentlich noch ein bisschen länger. Und deshalb ist das gut, wenn du mal gesehen hast, was man machen kann und einfach auch ein bisschen die Perspektive offen zu halten, weil ich weiß nicht, wie viele Leute in 5 Jahren noch lange Printartikel schreiben werden und gut bezahlt sind.
Also die meisten lassen sich begeistern von den Möglichkeiten. Wir schauen auch, dass wir die Geschichten, die da produziert werden, dass wir die verkaufen können, also anbieten können, großen Redaktionen. Wir versuchen auch, dass sie bezahlt werden. Das ist so ein Anreiz. Ein anderer ist natürlich, dass man ein Portfolio auch hat, mit dem man sich bewerben kann. Und manche finden eben auch über diese multimediale Geschichte, die sie erzählen, im 5. Semester ihren Job später.
Und wir sehen ja auch, dass diese Arbeiten ankommen und diese Kompetenzen gefragt sind. Also die Leute finden Jobs, weil sie diese Kompetenzen haben. Dominik Gallica hat mit seiner Diplomarbeit den Online Grimme Award gewonnen und der hat sich das ausgedacht. Er möchte jetzt diese Geschichte machen, wusste nicht, wie das geht und hat sich das quasi selber beigebracht, sich Hilfe geholt und das gemacht. Also man kann mit diesen Themen auch sehr viel erreichen und ich denke, dass ist schon etwas, was die nachfolgende Generation von Studierenden jetzt sieht, dass man mit multimedialen Themen sich auch einen Platz in dieser Branche erarbeiten kann, den man sonst vielleicht so schnell nicht gekriegt hätte. Also ist auch attraktiv.
Bei uns kommt bei manchen der Spaß am Tun, am Ausprobieren erst im Lauf von der Werkstatt. Die lassen sich dann wie begeistern. Wird dann im Team diskutiert, da könnte man noch ein Quiz machen, da könnte man eine Umfrage machen oder eine Audio-Slideshow und dann wird das gemacht, obwohl das vielleicht für die Benotung gar keine so große Rolle mehr spielt. Und das ist toll.
Ich habe vorhin kurz noch so rausgehört, das Interesse der Verlage an dieser multimedialen Entwicklung, die sie betreiben, das Interesse hier ist nicht so wahnsinnig groß. Habe ich das falsch verstanden oder war da tatsächlich etwas?
Wir haben ja diese multimediale Vertiefung, also Online-Journalismus-Vertiefung in der Diplomausbildung lanciert auf letztes Jahr. Wir haben 7 Studierende mit Ach und Krach gefunden, die diesen Studiengang Vertiefung absolvieren. Dafür, dass das Thema eigentlich wirklich extrem wichtig ist, finden wir, sind das wenige. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man diesen Ausbildungsgang vielleicht nicht so gut kennt, aber wir haben alle Redaktionen abgeklappert und der Tenor war eigentlich eindeutig super, aber wir haben leider kein Geld, weil mit online verdienen wir kein Geld. Und das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Also warum in einen Bereich investieren, mit dem man kein Geld verdient?
Wir machen ähnliche Erfahrungen, da heißt es auch, multimediales Storytelling, toll, wollen wir eigentlich auch haben. Wir fragen dann vorab, können wir euch auch Geschichten anbieten? Dann heißt es ja, dann bieten wir die Geschichten an, die sind dann teilweise wirklich groß, also viel Text. Snowfall-Geschichten mit viel Text, mit Audio, Video, dann heißt es, können wir nicht stemmen, also unser CMS, Content Management System, ist so kompliziert, dass wir das nicht einfach einbauen können. Es ist zu groß und bezahlen können wir es sowieso nicht.
Also das CMS, das heißt das, was man dann auf der Homepage sieht.
Genau, genau.
Wie man es auf die Homepage bringt.
Und dann wird oft von einem größeren Paket, was eigentlich gut zusammenpassen würde, werden nur 2 Elemente rausgenommen. Nur Text und Ton oder nur Text und Video oder Text und Bildstrecke, aber nicht das ganze Package. Und das ist dann auch frustrierend eigentlich, weil so innovative Erzählformen, die sollen ja auch teilweise in Hochschulen entwickelt werden und da möchte man sie ja auch publiziert sehen.
Ich möchte an dieser Stelle auf einen Verlag zu sprechen kommen, der eben gerade kürzlich in dieses multimediale Storytelling investiert hat. Jüngst verkündet die NZZ als erste Schweizer Zeitung, dass man ein solches Team ins Leben rufe. Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist Anita Zilina. Sie ist Chefredaktorin Neue Produkte bei der NZZ. Ich habe sie vor der Sendung zum Interview getroffen und sie gefragt, was dieses multimediale Storytelling-Team bewirken soll.
Also mit dem neuen Storytelling-Team geht es darum, bei der NZZ das Thema digitales Geschichtenerzählen im Alltag besser umzusetzen. Also zu lernen, wie wir auf unseren digitalen Kanälen für unsere User anders, besser, mobiler Inhalte so darstellen können, dass sie angenehmer zu konsumieren sind.
Sie bauen also eine Einheit für digitales Erzählen. Das ist offensichtlich etwas, was bei der NZZ bisher zu kurz kam, entnehme ich dem.
Nun, ich würde gar nicht sagen, zu kurz kam. Ich denke einfach, dass es generell eine Entwicklung ist der Medienlandschaft, dass Erzählformen sich auch dahingehend verändern, dass sich die Endgeräte, auf denen Nutzer Nachrichten konsumieren, konstant verändern. Ich glaube, die NZZ ist nicht das einzige Medium, bei dem der Mobilanteil der Nutzung rasant ansteigt. Das ist ja auch ein Trend, den man international überall beobachten kann, zu dem Punkt, dass wir in relativ absehbarer Zukunft mehr Menschen unsere Inhalte mobil konsumieren werden als auf dem Desktop. Und das erfordert, dass man konstant auch in der Organisation stärker über diese neuen Erzählweisen nachdenkt. Das sind einfach neue Entwicklungen, die für uns bedeuten, dass wir immer mehr auch hinterfragen wollen, wie schaffen wir es, diesen Journalismus, den wir machen, der im Kern immer dieselben NZZ-Qualitäten auch haben muss, die er bisher hatte, wie schaffen wir es, ihn auch so zu erzählen, dass er auch auf einem kleinen Screen, auf einem Smartphone-Screen ankommt und auch verstanden wird.
Wir kommen gleich auf dieses Wie noch zu sprechen. Ich möchte kurz auf das Team noch zu reden kommen. Das sind ja nicht nur Journalisten, ja, Infografikexperten, Datenjournalisten, Frontend-Entwickler. Also ein kunterbuntes Team im Alltag. Wie muss ich mir das vorstellen? Was machen die genau?
Die machen natürlich unterschiedlichste Dinge, wie Sie ja schon richtig angesprochen haben, mit diversen Teams. Das finde ich aus zwei Gründen ist mir das wichtig. Punkt eins: Diversität in Teams und unterschiedliche Zugänge haben sich meiner Ansicht nach sehr gut bewährt dafür, im Digitalen kreativer Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich finde, dass jemand, der sozusagen die Entwicklerbrille aufhat, sehr viel davon profitiert, ganz eng mit jemandem zusammenzuarbeiten, der vielleicht die ganz klassische Infografikbrille aufhat. Genauso wie jemand, der aus dem Bereich Datenjournalismus kommt, sehr gut mit jemandem, der als Fachredaktor eine Projekt- oder Produktexpertise hat, zusammenarbeiten kann. Ich glaube, aus dieser Diversität entstehen sehr gute Produkte. Und in dem Fall, wenn Sie mich fragen, wie die tägliche Zusammenarbeit konkret aussehen wird, das ist genau etwas, was der David Bauer mit seinem Team dann in den nächsten Monaten konkret entwickeln wird und ausprobieren wird. Die Betonung, die einfach wichtig ist, ist: Es geht um tägliche Zusammenarbeit, es geht nicht darum, jetzt eben digitales Storytelling in so eine Art Elfenbeinturm auszulagern, sondern es geht darum, Stück für Stück die Art, wie wir bei der NZZ Geschichten erzählen und auch im digitalen Geschichten erzählen, ein bisschen zu verändern und mit neuen Elementen zu experimentieren.
Ich will trotzdem noch etwas ins Detail gehen hier, weil diese Leuchttürme, beispielsweise Fukushima, da hat die NZZ ja eine schöne Multimedia-Sache gemacht. Das kennen wir ja. Sie sagen jetzt im Alltag. Bedeutet das, dass das Team als Ganzes geschlossen dann an einzelnen Geschichten arbeiten oder teilen die sich auf und gehen dann zu einzelnen Redaktionen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich, glaube ich, kann man sagen, diese Leuchtturmprojekte, die haben natürlich ihre Berechtigung und sowohl die NZZ als auch sehr viele andere Medien haben damit Preise gewonnen, haben damit einfach auch neue Standards für digitales Erzählen gesetzt. Das ist also weiterhin wichtig, dass solche revolutionären Dinge auch stattfinden. Allerdings glaube ich, dass unsere wahre Herausforderung darin liegt, wie wir den Alltag des journalistischen Erzählens modernisieren. Ich glaube also, dass dieses Team, das ist der falsche Ansatz wäre, dieses Team sozusagen in ein separiertes Büro zu setzen und zu sagen, ihr habt jetzt ein halbes Jahr, baut etwas Geniales Digitales, wir publizieren es, wir gewinnen einmal einen Preis damit und am nächsten Tag machen wir dann alle wieder so weiter wie zuvor. Ich denke, die große Stärke und auch die Frage, die darüber entscheiden wird, wie wir mit Digitalisierung umgehen als Medium, die wird sich daran entscheiden, wie wir es schaffen, im Alltag Stück für Stück unsere Erzählweisen zu verändern, also auch daran, wie Teams bzw. Teile dieses Storytelling-Teams mit Redaktoren, mit Fachressorts, mit Korrespondenten, mit anderen Abteilungen in der NZZ zusammen eben dieses Geschichtenerzählen weiterentwickeln.
Sie haben jüngst mal in einer Diskussionsrunde gesagt, die Journalisten hätten die Mauern zu den Technologien, O-Ton, zu hoch gebaut. Ja, die Barrieren müssen eingerissen werden. Das habe ich schon richtig gedeutet. Das bedeutet, die Journalisten müssen ein bisschen mehr Technologie lernen.
Ich glaube, sie müssen Verständnis für Technologie lernen. Ich bin nicht der Meinung, und darüber gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Denkschulen, ich bin nicht der Meinung, dass jeder Journalist lernen muss zu programmieren selber. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder Frontend-Entwickler lernen muss, journalistisch zu arbeiten. Ich denke, unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Expertisen sind ja nicht nur eine Frage von Print und Digital, sondern sind ja auch innerhalb von Medien, haben die durchaus ihre Berechtigung. Aber ja, ich denke, dass ein Grundverständnis dafür, wie diese unsere journalistischen Produkte weiterentwickelt werden, welche Möglichkeiten man darin hat und welche Kenntnisse dazu erforderlich sind, dass ein Grundverständnis dafür sinnvoll ist. Grundverständnis dahingehend, dass man einfach sich zusammensetzt mit dem Menschen, der tatsächlich dieses Produkt weiterentwickelt, dass man sich mit dem Infografiker austauscht, dass man sich mit dem Frontend-Entwickler austauscht darüber, welche Möglichkeiten bestehen denn überhaupt und wie können wir dann vielleicht auch mal unsere Perspektive so ein bisschen drehen. Das betrifft übrigens diese Mauern, was Mauern so an sich haben. Die haben zwei Seiten, also diese Fronten sind natürlich auf unterschiedlichsten Seiten da. Es ist jetzt nicht so, dass es alleine die Journalisten sind, die wenig Interesse hätten für die technologische Seite. Es war einfach grundlegend so, dass Verlage diese unterschiedlichen Bereiche, Technologie und redaktionelles Arbeiten, prinzipiell sehr stark voneinander getrennt hatten. Und ja, ich denke, dass man hier einfach näher zusammenkommen muss und Informationsaustausch betreiben muss.
Es gibt ja in dieser Diskussion auch immer noch so ein drittes Problem. Es gibt eben diese Mauern, es gibt der Mobile Content und das dritte ist, dass viele User die Nachrichten oder die Inhalte gar nicht mehr bei Ihnen auf der Seite konsumieren. Wie weit denkt die NZZ eigentlich hier daran, Kooperationen einzugehen mit Drittanbietern, die sich eben bei Ihnen bedienen?
Nun, tatsächlich ist es, glaube ich, ein Trend, der nicht nur die NZZ betrifft, sondern so gut wie alle Medien, dass die Distributionskanäle, über die unsere Inhalte zum Leser oder zum User kommen, vielfältiger werden und dass nicht alle davon uns selbst gehören. Facebook, Google, Suchmaschinen aller Art, Snapchat und so weiter, was auch immer für neue Dinge entstehen werden. Das heißt, selbstverständlich ist es so, dass das Thema, wie kommen unsere Inhalte zum Leser und wie kommen sie zum User, eines ist, was sich radikal verändert und nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Medien. Ich finde, damit gibt es unterschiedliche Arten umzugehen. Unser Umgang ist einer, der kein kulturkämpferischer ist. Das heißt, uns geht es eigentlich in der Debatte nicht darum, ob wir Facebook oder Google jetzt gern haben oder nicht gern haben. Diese Disruption, die in Sachen Distribution der Inhalte passiert, die passiert ohnehin. Wir müssen lernen zu entscheiden, wie gehen wir damit um und was bedeutet es für uns und was bedeutet es für unsere Geschäftsmodelle, aber auch was bedeutet es für unsere Erzählweisen. Das heißt, für uns ist ganz klar, dass wir experimentieren mit Erzählweisen, auch damit, wie wir Journalismus zum Beispiel auf sozialen Medien, auf Plattformen sozialer Medien verteilen und wie wir ihn dafür ganz spezifisch ausgestalten.
Sagt Anita Zelina, sie ist Chefredaktorin Neue Produkte bei der NZZ. Sie hat also jüngst ein Digital Storytelling Team berufen. Sie hören den Medientalk auf SRF News. Meine Gäste sind Alexandra Stark vom MAZ und Helga Kessler von der ZAW. Nun, wenn Sie so etwas hören, das müsste Sie eigentlich positiv stimmen.
Ja, toll. Bin sehr gespannt, was da rauskommt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist die richtige Stoßrichtung. Was mir hier bei Anita Zelina vor allem gefällt, ist, sie sagt, Journalismus, der ankommt, der den Leser oder die Userin findet. Ich glaube, das ist, wenn wir von multimedialem Journalismus reden, die große Herausforderung. Es genügt nicht, eine schöne multimediale Reportage zu machen. Die Reportage muss so sein, dass die Leserin oder der User sie auch wirklich lesen wollen. Und das ist ein Punkt, der mir jetzt bei Frau Zelina, bei dem, was sie gesagt hat, ein bisschen zu kurz gekommen ist. Sie hat zwar von diesen mobilen Geräten geredet, Was sie nicht gesagt hat, ist, die Aufmerksamkeitsspanne auf diesen mobilen Geräten, die bricht ja in sich zusammen, verglichen mit einem Zeitungsartikel, wo man sich 10 Minuten auch mal Zeit nimmt, um einen langen Hintergrundartikel über den Krieg in Syrien zu lesen. Was machen wir mit den Leuten, die nur noch auf Handys starren? Sagen wir denen, sorry, wenn du nicht 10 Minuten am Stück lesen kannst, hast du Pech gehabt, dann bist du fürs Thema verloren. Also ich glaube, dieses multimediale Storytelling muss noch viel weitergehen. Wir müssen uns auch mit diesen Fragen beschäftigen, wie wir Komplexität reduzieren auf mobilen Geräten. Da kann eine multimediale Aufmachung helfen, weil zum Beispiel ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Aber das muss dann schon richtig gut sein.
Also ich sagte auch, Ziel von dieser Gruppe wäre auch herauszufinden, welche Inhalte man auf mobile Geräte überhaupt bringen kann. Es gibt sicher auch Inhalte, wo der mobile Kanal nicht der vernünftige ist, oder? Die ganz langen Stories, meine ich auch, die liest man eher nicht mobil.
Ja, was ist denn, wenn man unterwegs ist und halt nur ein mobiles Telefon in den Fingern hat? Also ich lese sehr viel, sehr lange Texte auf dem Mobiltelefon. Also ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht unser Leseverhalten von unserer Generation mit dem Leseverhalten der Jungen, die nie eine Zeitung in die Finger nehmen und auch sehr selten am Desktop irgendwas Längeres lesen. Also die sind wirklich mobil unterwegs und ich denke, da müssen wir neue Formen entwickeln.
Das stimmt, also geht mir auch so. Ich gucke nicht so viel Videos jetzt auf dem mobilen Gerät, aber Texte, da meine ich auch, das funktioniert sicher.
Sie sagen, neue Formate entwickeln. Es ist also ein Problem, dass es zwar viele digitale Kanäle gibt, aber erst wenige Formate, mit denen man solche Sachen überhaupt publizieren kann.
Ja, schauen Sie mal, wenn Sie eine schöne Reportage haben aus Syrien, und da haben Sie einen schönen Einstieg, der bildhaft die Situation schildert, der mich in diese Situation rein verpflanzt. Eigentlich ist dieser Text aber ein Hintergrund. Und ich stehe an der Tramhaltestelle und ich habe 1,5 Minuten Zeit am Stück. Und ich komme nicht über diesen Einstieg hinweg. Dann habe ich zwar einen schönen Einstieg gelesen, aber ich habe den Inhalt von diesem Text nicht verstanden. Und deshalb gibt es zum Beispiel so Elemente bei der Süddeutschen Zeitung, dass die vor dem Text noch die 3 wichtigsten Aussagen des Textes zusammenfassen in Kurzform, so dass ich nachher entscheiden kann, will ich das weiterlesen oder reicht mir diese Information? Und ich denke, wir müssen mehr in solchen Formaten denken, so ein bisschen wie die alte bewährte Agentur. Ich sag mal, das Wichtigste, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, kann ich noch ein bisschen weiter rein und noch ein bisschen weiter rein, noch ein bisschen weiter rein. Ich denke, das geht eben auch in diese Richtung. Vielleicht ist das jetzt nicht nach lehrbuchmäßig multimedialer Journalismus, aber multimedialer Journalismus, wenn wir nur diese sogenannten Leuchtturmprojekte machen, dann ist der zum Scheitern verurteilt, weil das ist multimedialer Journalismus ist kein Selbstzweck, sondern es ist Journalismus, der ankommen soll und da muss man sich dann halt eben auch solche Gedanken machen.
Frau Kessler, macht das die Ausbildung nicht wahnsinnig kompliziert? Also man muss sich all diese Kanäle überlegen und dann muss man sich auch noch fragen, wie können wir das darstellen, damit das überhaupt gelesen wird? Befassen Sie sich auch mit solchen Aspekten?
Ja, das tun wir und wir laden als Dozenten für unsere Werkstätten natürlich Leute ein, die genau über solche Fragen nachdenken in der täglichen Arbeit. Also wir haben jetzt Leute von Watson oder auch von der NZZ oder von 20 Minuten, die natürlich die Fragen auch diskutieren mit unseren Studierenden und dann auch gemeinsam nach Lösungen suchen.
Also es geht also darum, Lösungen zu suchen. Simpel gefragt, müssten denn die Verlage nicht viel mehr in Forschung und Ausprobieren investieren?
Mehr? Überhaupt? Also es wird ja nur, im Vergleich zu anderen Branchen, ist Forschung und Entwicklung in der Medienbranche ja sozusagen nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist auch das Drama des Online-Journalismus, dass man sagt, man verdient damit kein Geld, deshalb gibt es keine Investitionen. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil wenn der Content nicht gut ist, dann werden die Leute auch nie Geld dafür zahlen und dann beißt sich die Katze in den Schwanz.
Aber ist es nicht so, dass es auch unterschiedlich ist in den Sprachregionen? Also ich meine, im deutschsprachigen Raum passiert besonders wenig. Also ich meine jetzt nicht nur Schweiz, auch Deutschland passiert wenig Innovation. Wenn man jetzt nach Amerika guckt, dann sieht es doch ein bisschen anders aus. Ich meine, die erste richtig große, berühmte Multimedia-Storytelling-Geschichte, die kommt aus Amerika. Und auch da findet man nach wie vor die besten Geschichten.
Ja, aber die haben natürlich weltweiten Markt durch die Sprache. Das ist halt im deutschsprachigen Raum wahnsinnig schwierig, so etwas zu monetarisieren, weil der einfach so klein ist. Also es ist kein Wunder, dass größere deutsche Verlage jetzt Investitionen in englischsprachige Medien machen, weil sie da eine Reichweite erzielen, von der sie nur träumen können. Und dann rentieren sich auch solche Projekte.
Also bevor man eine Paywall hochzieht und dann wirklich Geld kassieren möchte für Inhalte, müsste man eigentlich überlegen, was die Inhalte sein könnten, die die User gerne kaufen wollen.
Ja, man muss sie vor allem schon mal. Ja, man muss sie vor allem schon mal zeigen. Also was nicht geht, ist eine Paywall hochziehen und dann sagen, wenn wir dann euer Geld haben, dann wird dann auch unser Content besser. So funktioniert es nicht. Und das ist eine große Kritik von meiner Seite. Das Problem beim multimedialen Journalismus ist, dass wir zu wenig Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser. Wir kennen die auch nicht. Und ich berate auch sehr viele Redaktionen, wenn es darum geht, Print und Online zusammenzulegen. Und wenn ich dann frage, wer genau sind denn eure Leserinnen und User, dann wissen die in den meisten Fällen sehr wenig. Und ich denke, in der heutigen Zeit sind wir so einer Konkurrenz ausgesetzt, was Inhalte angeht. Die Leute können ja auf YouTube stundenlang Videos gucken, die nichts mit Journalismus zu tun haben. Und dann vergeht die Zeit auch. Also wir müssen wirklich richtig gut sein. Und zwar so gut sein, wie sie es wollen, nicht wie wir finden, dass es gut ist. Weil ich glaube, das sind nicht immer dieselben Sachen. Also wir Journalistinnen und Journalisten finden etwas gut, aber die Leserinnen und Leser nicht. Und ich glaube, diese Brücke, die müssen wir noch schlagen, damit wir wirklich gute Inhalte bereitstellen können.
Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann müsste ich die These formulieren, die Verlage glauben noch immer nicht ans Internet. Das ist das, was ich daraus ziehe.
Sie haben jedenfalls nicht sehr viel getan, um wirklich in dieser digitalen Welt mit Ihren Medien anzukommen.
Naja, es ist ja aus Ihrer Logik her, das ist ein Produkt. Und ein Produkt, da hat man ein gewisses Budget, um das herzustellen. Und wenn sich das nicht rechnet, dann rechnet sich das nicht, dann bietet man das nicht mehr an. Das ist so quasi die Logik. Und ich glaube, solange Online-Journalismus und damit auch der multimediale Journalismus nicht als Investition verstanden wird, werden wir dieses Problem haben. Also solange das Kosten sind und nicht eine Investition, wird dieses Problem bestehen bleiben.
Aber sind nicht auch die Journalisten selbst etwas schuld? Sie sagen ja selbst in der Ausbildung, man muss sie zwingen. Sind es nicht eben die Journalisten, die dann auch die anderen zeigen, wenn die mal etwas probieren und das geht dann halt in die Hose?
Ja, das ist das, was mich am meisten ärgert. Also Helga Kessler hat gesagt, man muss halt auch mal was ausprobieren und eben Formen entwickeln. Und das kann ja, wie das bei jeder Forschung und Entwicklung ist, da muss man nur mal bei Novartis oder bei Roche fragen gehen. Da kann auch mal was in die Hose gehen, das ist völlig normal. Und dass man dann mit den Fingern auf die Leute zeigt und sagt, haha, wir haben es doch gesagt, das gibt nichts, das ist natürlich sehr schwierig, weil dieser Journalismus muss erst entwickelt werden.
Sind die Journalisten auch ein bisschen selbst schuld, dass das nicht vorwärts geht? Sie könnten ja auch einfach probieren.
Ja, sie brauchen aber auch die Spielwiese, wo sie es ausprobieren können. Sie brauchen die Möglichkeiten, sie brauchen die Zeit auch, um über neue Formen nachzudenken. Also in vielen Redaktionen ist der Produktionsdruck so hoch, dass gar nicht die Zeit da ist, auf neue Ideen zu kommen, zu gucken, welche Inhalte bringen wir jetzt über welchen Kanal, da wird einfach produziert, der Content muss gefüllt werden.
Ja, aber die Journalisten müssen auch die entsprechenden Fertigkeiten besitzen. Ich würde gerne noch eine These aufstellen, und die lautet, Journalisten haben zu wenig technische Fähigkeiten, um solche Sachen überhaupt durchzudenken und zu realisieren. Sagen wir die meisten.
Das stimmt. Das noch größere Problem ist allerdings, dass sie nach dem ersten Video, was sie gedreht haben, finden, das entspricht meinen ganz hohen und zu Recht hohen Qualitätsansprüchen nicht und deshalb ist Video nichts für mich. Und meine Entgegnung ist dann immer, ja, mit deinem ersten Text hast du auch nicht den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Also diese Ungeduld neuen Medien gegenüber und diesen Formaten gegenüber, das finde ich immer wieder interessant. Aber es ist schon so, wie Helga Kessler sagt, die Leute können schon probieren, aber dann bitte in ihrer Freizeit und erst nachdem alles andere gemacht ist. Und das ist natürlich ein Riesenbremser.
Also der Spaß kommt beim Üben und die Perfektion kommt auch beim Üben. Und drum machen wir in unseren Werkstätten, produzieren wir über 6 Wochen, arbeiten wir an so einer multimedialen Geschichte. Da ist richtig Zeit da, um auch Dinge auszuprobieren, um sie zu optimieren, vielleicht auch nochmal rauszugehen, nochmal zu drehen, nochmal nachzuschneiden. Die Möglichkeiten, die sehe ich so in den Medien nicht.
Helga Kessler, zum Schluss, wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, ist dieses Projekt der NZZ, ist das jetzt ein Ruf auf weiter Flur oder werden da in Zukunft noch mehrere Stimmen dazukommen?
Ich glaube, es sind vorerst mal die einzigen, die das ausprobieren werden und die anderen warten ab. Also bei den anderen Verlagen sieht man ja auch, dass man nicht mehr unbedingt das Hauptgeschäft darin sieht, publizistische Inhalte zu produzieren, sondern eher auf andere Geschäftsbereiche seine Aktivitäten ausdehnt. Und deswegen erwarte ich da eigentlich nicht, dass andere nachziehen. Man wird gucken, was dabei rauskommt und dann entscheiden, ob man auch noch Geld in die Hand nimmt.
Also die klassische Formel, wenn sich das monetarisieren lässt, sind wir auch dabei.
Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Die NZZ macht gutes Marketing in dieser Sache. Also die treten dann halt auch auf und sagen, wir machen das. Ich sehe sehr viele, zum Beispiel auch beim Tagesanzeiger, vielleicht jetzt nicht so schön organisierte Entwicklungen, aber da wird auch viel ausprobiert, neue Formate. Bei Watson wird viel ausprobiert, beim Schweizer Fernsehen. Es ist schon klar, es ist jetzt nicht institutionalisiert mit einem Team, mit einem Entwicklungsteam, das so heißt, aber ich sehe da schon sehr viele Sachen. Meine Angst ist eher, dass es dort dann wieder ein bisschen verpufft, weil es quasi isoliert bleibt und der Rest, vor allem diejenigen, die das nicht wollen, dann da nicht so mitziehen und dass dann der Elan verloren geht. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, für einen guten Journalismus wäre es wirklich an der Zeit, da mal ein bisschen Gas zu geben.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende des heutigen Medientalks. Zu Gast waren Alexandra Stark, sie ist Studiengangsleiterin am MAZ, der Schweizer Journalistenschule, und Helga Kessler, sie leitet den Lernbereich Berufspraxis im Studiengang Kommunikation an der ZHAW.
SRF 4 News, Medientalk.